Sieht das etwa nach einem leeren roten Sofa aus? Nein, ich bin nicht allein heute Abend. Aber schauen Sie doch mal, wir müssen mit der Kamera mal so ein bisschen rüberschwenken. 5 Meter weiter. Unser Gast, sie spielt sich schon ein wenig ein. Lebensfreude pur. Wird sie nachher live für Sie zu Hause spielen. Sophie Pacini ist heute Abend bei uns. Internationale Top-Pianistin mit einer außergewöhnlichen Begabung hat sie die Welt erobert. Und ja, das ist ein sehr, sehr spannend. Sie ist sehr bodenständig dabei geblieben. Die Geschichten werden Sie in der Tat überraschen. Jetzt auf dem roten Sofa.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Donnerstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer natürlich live aus Norddeutschland. Unser Gast galt schon als Jugendliche als hochbegabt. Ist Tochter einer Deutschen und eines Italieners. Ausgezeichnet von Echo bis International Classic Award. Sie spielt in Tokio, Wien, London. Am 23. April übrigens auch in Hamburg in der Elbphilharmonie. 10 Alben hat sie jetzt rausgebracht bislang. 10-mal Top 10. Ein echter Stern am Klassikhimmel. Freue mich wirklich unglaublich. Pianistin Sophie Pacini. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa, liebe Sophie.
Ja, hallo Hinnerk.
Und um mal vielleicht so ein bisschen zu zeigen, was für ein Mensch auch hinter dieser internationalen Top-Karriere steckt. Es gab einen Auftritt von dir, gemeinsam mit Andrea Bocelli.
Das stimmt.
So, Andrea Bocelli, großer Klassikstar, Italia und so weiter. Du standst mit Andrea Bocelli auf der Bühne. Und jetzt denke ich da natürlich an eine große Robe. Für dich als Pianistin. Da denke ich natürlich an große Designer. Wie hast du dich gekleidet?
Ich ahne es. Also das war tatsächlich allein so schon der Auftritt auf diesem roten Teppich. Das war ein Hin und Her. Ich wollte am Anfang gar nicht auf den roten Teppich, weil ich damit irgendwie nicht so richtig was anfangen konnte. So, du merkst, ich war nie so ein richtiges Glamour-Püppchen. Aber Andrea hat irgendwie darauf bestanden, hat mich dann angerufen. Ich hatte mir gerade die Badewanne eingelassen, heißen Kakao bestellt. Sophie, sbrigati, dobbiamo andare sul tappeto rosso. Beeil dich, Sophie, wir müssen auf den roten Teppich. Und also habe ich meine Haare wirklich, auf Bayerisch sagt man zusammengewurschtelt, also richtig zusammengesteckt, dass irgendwie halbwegs süß ausschaut. Und das Kleid, was ich hatte, das habe ich aber bei eBay gekauft. Ich fand es total süß, es war schlicht.
Es war günstig?
Es war günstig. Ich war Studentin.
So?
Ja, so. Und ich habe zwar schon Konzerte gespielt, aber natürlich weit entfernt von dem jetzigen Status. Und ich hatte auch ein großes Stipendium bekommen für mein Studium und ich wollte, dass alles in dieses Geldfenster auch reinpasst. Meine Eltern haben so schon so viel Geld für mich ausgegeben, machen das liebend gerne, aber ich wollte ja auch schon ein bisschen auf eigenen Füßen stehen.
Na klar.
Und dann passierte, was passieren musste. Auf dem roten Teppich stand Donatella Versace hinter mir und wir haben uns ganz kurz unterhalten. Sie hat ja gesehen, was ich anhatte. Ne?
Das Kleid ist aber nicht von mir, sagt sie so.
Sie sagte einfach nur, ja, das Kleid gefällt mir. Wo hast du das her? Und ich glaube, ich habe meine Zunge verschluckt. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Also habe ich dann nur so ein bisschen vor mich hingedruckst. Und Andrea antwortete dann, ja, du, das haben wir für sie in Italien gekauft. Das haben wir für sie in Forte dei Marmi, da wo er herkommt. Und nannte irgendeine Boutique, die sie kannte. Das ist aber ausschlaggebend, weil diese Frage kam öfter an dem Abend. Und ich habe mir dann eine Antwort parat gelegt. Und die Antwort war von einem jungen Designer aus München, der nicht genannt werden möchte.
So. Großartig. Wie bist du heute gewandelt? Welcher junge Designer durfte sich da versuchen?
Also, weiß ich gar nicht. Magst du hinten rein?
Aber es ist, das kann ich schon mal sagen, es ist passend ein wenig zu deinem Album.
Genau.
Bittersweet. Da ist auch rosa Töne sind ja auch damit dabei in dem Cover. Und es soll so eine Lebensfreude ausdrücken.
Absolut.
Es soll einen Lebensmut ausdrücken. Und davon werden wir auch gleich etwas hören. Ganz toll, dass du heute Abend unser Gast bist.
Ich freue mich auch riesig.
Wir haben viel vor heute. Wirklich spannende Geschichten und lebensbejahende klassische Musik live gespielt. Star-Pianistin Sophie Pacini heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Sophie, bevor wir in deine Geschichten einsteigen, gibt es erstmal ein wirklich sehr schönes, sehr warmes Porträt von Leonie Kampmeyer.
Hallo, hier ist Sophie und ich spiele das da.
Das da ist ihr Klavier und spielt in ihrem Leben die Hauptrolle. Mit 88 Tasten, 2 Händen und einem unvergleichlichen Talent verzaubert sie weltweit ein Millionenpublikum. In den renommiertesten Konzerthäusern, genauso wie in der Autowerkstatt. Egal in welcher Kulisse, jeder Auftritt Filmreif.
Ich fühle mich manchmal wie, als wäre ich der Regisseur meines Lebens und versuche es so aktiv wie möglich zu gestalten.
Eine Karriere wie im Drehbuch. Die Tochter eines italienischen Literaturprofessors und einer deutschen Ärztin startet schon als Kind am Piano durch, macht eine hochbegabten Ausbildung in Salzburg, wird mit Preisen geadelt. Ihr Special Effekt? Sie kann Musik riechen und sie in Farben sehen. Auf dem roten Sofa erzählt sie, wie das geht. Kamera läuft für Star-Pianistin Sophie Pacini.
So, da waren schon wirklich schöne Auftritte von dir dabei, muss ich sagen. Aber natürlich, das zuletzt angesprochene. Sophie, darüber müssen wir sprechen. Töne riechen, in Farben sehen, schmecken. Ich habe da mal was vorbereitet. Kann man ja einfach runterladen. So, ne? Ich guck mal, so ein Klavier auf dem Handy. Und das spiele ich spiele jetzt mal einfach in irgendeinen Ton an, ja? Okay?
Ja,
und du sagst da was so.
Es war ein F, aber du, also vielleicht, wenn du noch ein paar Töne mehr spielst.
Tiefer, höher oder?
Ja, das ist gut schon. Jetzt bist du schon in einem guten Fahrwasser.
Ich kann auch hier.
Okay, das reicht mir schon.
Also wie klingt denn das hier?
Also das hier, das klingt für mich, also das ist ein H und das assoziiere ich mit der Tonart H-Moll. Jetzt weiß ich natürlich, dass H-Moll so ein bisschen die dunkelste Tonart ist unter den Tonarten. Also die ganz düsteren Werke sind in H-Moll geschrieben. Ja. Viele berühmte Messen stehen in H-Moll. Eines der berühmtesten Klavierwerke steht in H-Moll von Franz Liszt. Für mich ist das dunkelgrau. Es ist noch nicht schwarz. Also da ist noch ein Schimmer an Hoffnung da. Also ich habe so ein ganz, ganz deutliches Grau. Ich könnte das auch malen.
Wo siehst du diese Farbe? Siehst du das vor deinem sprichwörtlich inneren Auge? Siehst du das,
ich sehe das wie ein Vorhang? So eine, richtig, wie so eine Art, wenn du das schraffierst auf dem Papier. Also ich sehe das wirklich ganz, ganz klar. Ich wüsste auch genau, wie ich es mischen müsste.
Und schmecken tust du es auch? Also du hast so eine Art...
Das hat so einen leichten Metallgeschmack.
Ja. Ich hätte jetzt auch so ein graues Metallgitter hätte ich jetzt irgendwie auch.
Okay. Also dein Anzug ist noch nicht H-Moll. Du bist auf dem Weg zu H-Moll, aber es ist noch nicht so weit.
H-Dur. Ich bin mehr so ein Dur-Typ als so ein Moll-Typ.
Also, eindeutig. Ja.
Aber wie kannst du in eine Disco gehen? Wie kannst du durch ein Kaufhaus gehen, wo Beschallung, Musikbeschallung ist?
Es ist wirklich schwierig. Also ich weiß nicht, welche Synapsen da nicht zusammen funktionieren. Aber es ist für mich wirklich eine Herausforderung. In die Disco gehe ich tatsächlich kaum. Nicht wegen Nerd-Alarm, sondern einfach, weil gerade durch den Synthesizer sind das ja nicht besonders deutlich klare Tonlagen. Und ich habe ständig das Gefühl, ich muss herausfinden, was das für Töne sind. Und die kann ich nie genau definieren. Da sind immer Frequenzen dabei, die eben nicht astrein sind. Und das macht mich total nervös. Also wenn ich früher zum Beispiel mal überlegt habe, in der Disco vielleicht jemanden kennenzulernen, ich könnte mich auf niemanden fokussieren und ich wäre wahrscheinlich miesest gelaunt und da würde auch keine Alkoholmenge in dieser Welt reichen. Also ich lasse es einfach. Und im Kaufhaus auch, ich bin vielleicht sogar eine der Kundinnen, die beeinflusst wird durch Musik, aber ich weiß nicht, ob in Richtung Kaufen. Da bin ich mir nicht sicher.
In der Disco, denn das, komischerweise je nach Song schmeckt denn oder riecht denn der Kerl, hätte nur noch anders gerochen. Ne? War das als Kind auch schon so, dass du diese Ausprägung hattest?
Ja.
Wir haben mal eine Klavieraufnahme von dir im Alter von, ich meine, 12 Jahren. Schauen wir mal eben kurz rein. Da warst du ja schon jemand. Lass uns doch mal in die Geschichte hineingehen, wie das überhaupt so alles begonnen hat. Also dein Papa ist Literaturprofessor aus Italien, aus der Toskana.
Ja.
Der ist in der damaligen DDR für eine Gastprofessur, trifft deine Mutter, die inzwischen Ärztin ist. Mhm. Die beiden verlieben sich ineinander. Das ist ja per se schon mal ein bisschen kompliziert mit Italien, DDR. Deine Mutter musste, glaube ich, auch ins Gefängnis, weil sie irgendwie fast schon abhauen wollte und solche Geschichten. Wir haben dann einen Antrag auf Heirat gestellt und sind vor der Wende, hatten sie die Möglichkeit, auch tatsächlich rauszukommen aus der DDR.
Ja.
So, Süddeutschland. Das ist so, da bist du dann auch geboren.
Ganz genau.
So kann man es ja sagen.
Absolut.
Jetzt war alles wunderbar, alles schön. Und dann hat dein Papa den Wunsch, ein Harmonium zu haben. Oder deine Mutter schenkt ihm ein Harmonium. Mhm. Und gleichzeitig mit deinem Papa fängst du an, das zu lernen. Da bist du 5.
Ja.
So, wann hat Papa es aufgegeben, gegen dich anzutreten?
Nach einem halben Jahr.
Mit 5?
Ja, nach einem halben Jahr hat Papa aufgehört. Ja. Wir sind zusammen zur gleichen Lehrerin gegangen, wir haben die gleichen Stücke geübt und wir haben auch zu Hause hintereinander geübt. Ja. Und nach einem halben Jahr, also war das für ihn, glaube ich, einfach nicht mehr lustig. Für mich sehr lustig, weil ich war halt immer besser als Papa. Das ist super lustig
mit 5.
Es bleibt auch super lustig. Und dann hat er mich einfach weiterhin begleitet, wie er so schön sagt, als Taxifahrer, als Chauffeur. Weil ich bin ja mit 8 Jahren dann ans Salzburger Mozarteum gekommen.
Ja, da gab es aber schon mal vorher jemand, der gesagt hat oder die gesagt hat, das Kind, das hat etwas.
Ja.
Wie reagieren die Eltern darauf, wenn da jemand sagt, das Kind ist hochbegabt?
Ja, also es ging vor allem darum, das Kind ist hochbegabt und das Klavier, was ihr zu Hause habt, das ist schön, aber Sophie braucht einen Flügel. Mhm. Weil für diese Begabung reicht eben das Klavier nicht mehr aus. Und das war für meine Eltern eben ein brandneues Hochkantklavier gekauft zu haben und jetzt zu überlegen, gerade Haus gekauft. Meine Mutter hatte eine neue Praxis, eine Arztpraxis eröffnet. Und mein Papa hatte überlegt, in den Vorruhestand zu gehen, um mich besser zu fördern. Und jetzt kommt der Flügel. Und dann haben sie erstmal noch ein bisschen abgewartet. Ich habe einen ersten Wettbewerb gemacht in München und den habe ich auch gewonnen. Für mich hat sich, muss ich sagen, nach diesem ersten großen Konzert, was ich hatte im Herkulessaal der Münchner Residenz, das Verhältnis zu diesem, wie ich ihn liebevoll nenne, schwarzen Panther schlagartig verändert. Und ich habe das Klavier am nächsten Tag einfach mit anderen Augen gesehen. Das war für mich wie mein bester Freund.
Ja.
Also so eine Wärme, die einfach dieses Instrument umgibt, wenn ich mich dem nähere. Und dann haben sie eben gesagt, gut, ja, scheint wirklich eben hier was da dran zu sein. Lass uns doch einen Flügel kaufen gehen. Und ich hatte eine sehr genaue Vorstellung, wie dieser Flügel zu klingen hat. Und ich hatte auf einem, wie ihr ja hier übrigens auch im Studio habt, einem Steinway gespielt. Mhm. Und das ist so die Premium-Klasse, der Flügel. Und Sophia war mit 8 Jahren schon bockig und sturköpfig und zielsicher. Und
gerade mit 8 Jahren ist ja so gerade dieses
Jetzt bin ich
Alter,
ja viel milder
jetzt
geworden.
Jetzt bist du ja viel entspannter.
Absolut.
Jetzt darf es auch mal zwischendurch ein Yamaha sein, aber dazu reden wir später nochmal.
Genau, ne? Aber ja. Sie haben einen Kredit aufgenommen für diesen Flügel und haben es mir ermöglicht.
Du hast Unterricht genommen in Salzburg, bei einer Koryphäe. Du hast Mozart, wie nennt man das, Mozart-Sessions, Mozart-Kurse gemacht, 10 Stück im Jahr. Du hast also wirklich alles da reingeballert, das kann man ja nicht anders sagen. Nebenbei bist du aber auch noch zur Schule gegangen. Ja. Wie hast du für dich diese Parallelwelt? Auf der einen Seite Klassik, es wird immer besser, es wird immer toller, es wird immer aufregender. Und auf der anderen Seite die Schule, die ja auch sein muss. Wie hast du das, diese Parallelwelt erlebt?
Also ich glaube, in dieser Zeit sind so die ersten bittersüßen Momente entstanden.
Deswegen dein Album Bittersweet.
Genau. Und in der Schule war es für mich nicht einfach. Also ich galt ja immer schon als Außenseiterin aufgrund meiner fehlenden Fehlzeiten, wie du es ja gerade auch gesagt hast. Die Kurse, die ich belegt habe zur Perfektionierung, muss man sich ein bisschen vorstellen wie Trainingslager bei den Sportlern. Da ist das völlig normal, da ist das auch total salonfähig, dass man aufgrund der sportlichen Hochleistung, gibt sogar spezielle Schulen dafür, dass man da Fehlzeiten hat. Für ein Instrument ist das nicht so normal. Da gilt man dann eher als Außenseiter, als Alien, als vielleicht nicht ganz normal.
Obwohl du auf dem musischen Gymnasium warst.
Genau, ein halbes Jahr. Dann bin ich geflohen, weil mich die Musiklehrerin so schwer gemobbt hat. Also von wegen, unser Wunderkind ist wieder im Lande, unser Tastentitan. Aber auf diese sehr zynische Art und Weise, die einem, ich war damals 9 Jahre alt, einem 9-jährigen Mädchen einfach Bauchschmerzen macht. Ich hatte irgendwann nur noch Bauchschmerzen und wollte nicht mehr in die Schule gehen. Ich hatte übrigens auch eine gloriose 4 im Halbjahreszeugnis in Musik, weil immer, wenn ich nicht da war, hat sie mir in den Stehgreifaufgaben eine 6 eingetragen. Und meine Eltern und ich haben das richtig gefeiert, die 4 in Musik.
Ich bin fassungslos.
Ja.
Bin fassungslos. Ich hoffe, die Lehrerin schaut jetzt gerade zu.
Das hoffe ich auch.
Das hoffen wir. Und ich hoffe, sie hat alle deine Alben schon gekauft und hört sie und dirigiert auch gerne mit. Das hoffe ich. Du wirst gleich auftreten.
Ja.
Vorher schauen wir uns ein ganz ähnliches Talent an. Möchten wir ihn zu Hause vorstellen. Ein junger Mann, der Töne hört, wenn er sie aufschreibt. Annika Röhrs.
Alexander Polinsky feilt an seiner eigenen Komposition, setzt die letzten Noten. Ein großes Sinfonieorchester soll dieses Stück spielen. Der 16-Jährige nimmt damit an einem Wettbewerb der Orchesterwerkstatt Halberstadt teil.
Kann man die entbehren, ist die Frage. Tam, badam, bam, damit hier ein bisschen Unterstützung kommt.
Das Geheimnis, so der Titel. Eine Hommage an den jüdisch-deutschen Künstler Felix Nussbaum, ermordet in Auschwitz.
Es soll ein Sarkasmus drin sein, der sehr brutal ist, der eigentlich sehr auch respektlos ist, weil das Stück verläuft in sehr zum Teil positiven Tönen, sehr dynamisch. Das hat viel von so einem Galopprhythmus. Je näher man ans Ende kommt, desto mehr kommt von so einer ganz starken Brutalität. So hört sich das an.
16 Jahre ist er alt. Geht noch zur Schule. Doch Alexanders Weg steht fest. Er will Komponist werden.
Das ist kein leichter Job. Man muss sehr sich in die Musik reinversetzen, oft auch mehr als die Interpreten.
Die gesetzten Noten wie ein hochkomplexes Alphabet. Er bestimmt hier Rhythmus, Klangfarbe, Artikulation.
Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann versuche ich immer zu denken wie ein Zweijähriger im Sandkasten, indem ich einfach gucke, das funktioniert, der Sand bleibt sozusagen stehen in der Form, wie ich das wollte, oder die Sandburg zerfällt, weil da irgendwas nicht stabil ist. So.
Mit 5 Jahren fing das alles schon an. Noten hatte er da bereits im Klavier- und Geigenunterricht gelernt und dann schrieb er eben einfach diese paar Takte auf.
Das kann ich spielen. Die Geste aus Vergangenheit ohne Artikel. Ich weiß, dass ich irgendwann erfahren habe, dass Mozart mit 4 Jahren angefangen hat zu schreiben. Wenn Mozart das mit 4 kann, warum kann ich das nicht? So kleiner, unbescheidener Gedanke vor 10 Jahren.
Heute spielt er seine Kompositionen schon vor Publikum. Wurde 3 Jahre in Folge ausgezeichnet. Beim Bundeswettbewerb Jugend komponiert, der Jeunesse Musicale Deutschland. Und studiert ganz nebenbei als Jungstudent an der Universität der Künste in Berlin.
Oder ab Ziffer 7?
Ab Ziffer 7, okay. Ja, gerne.
Sein Professor räumt ihm beim Wettbewerb gute Chancen ein.
Gerade für Orchester ist es eine tolle Möglichkeit, die man nicht häufig bekommt. Und da wirst du sehr viel lernen.
Weiter dazulernen, wenn dann gut 57 Musiker und Musikerinnen nach seinen Noten spielen.
Ein großes Ziel für viele Komponisten, auch für mich, ist es, eine eigene kleine Welt zu erschaffen, in der meine Regeln und Gesetze funktionieren. Und das versuche ich immer wieder. Bam, 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 bam. Hier noch ein Takt.
Und am Ende kommt es dann hoffentlich auch beim Publikum an.
Das ist so ungefähr das Konzept.
Faszinierender junger Mann, wie ich finde. Sophie, hast du auch schon mal probiert zu komponieren?
Ja, habe ich schon. Und zwar auf das Thema von dem Volkslied Kuckuck, ruft's aus dem Wald.
Kuckuck, Kuckuck.
Es klang ungefähr so, glaube ich. Also ich habe das in Moll komponiert. Ich fand diesen, war ein trister Kuckuck für mich.
Ja, der Kuckuck ist ja auch nicht unbedingt nur ein freundlicher Vogel. Das darf man nicht vergessen, nicht? Wir haben gerade, der junge Mann, der Komponist, dem macht es glücklich zu komponieren. Ja. Wie glücklich macht es dich, wenn du am Flügel sitzt?
Überglücklich. Also ich habe dann das Privileg, das mit den Menschen zu teilen, was mich auch einfach in meinem Leben bereichert hat. Und ich habe durch die Musik gelernt, tiefer zu fühlen und auch ganz anders durchs Leben zu gehen. Und in gewisser Weise ist auch die Musik, die ich spiele, ja der Soundtrack meines Lebens geworden. Und ich möchte einfach anderen Menschen die Möglichkeit geben, ihre eigene Geschichte mit Musik zu malen.
Toll. Bittersweet, so heißt dein aktuelles Album. Da werden wir so, guck mal, da sieht's, so sieht man's. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil das ja eben auch der Soundtrack ihres Lebens ist. Und daraus hören wir jetzt von Georg Friedrich Händel in G-Dur. G-Major, G-Dur, Chacon, das ist eine Art Lied, ein mexikanischer Tanz. Kann man das so sagen?
Ja.
Habe ich doch einigermaßen hinbekommen, ne? Also, als wenn ich mich auskennen würde. Bitte.
Danke.
Sophie Pacini.
Thank you.
Das sind Momente, wo ich es enorm bedauere, dass wir im Saal hier im Studio kein Publikum haben. Weil es wäre in diesem Moment wahrscheinlich ausgeflippt. Liebe Sophie.
Ja.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Ich muss fragen, hast du eigentlich den Flügel geküsst?
Nein, das mache ich tatsächlich nicht bei sozusagen fremden Flügeln.
Ach so.
Nein, Moment. Sondern da gebe ich auf meine Hand ein Küsschen. Die Maske wird mich lieben, wenn ich jetzt den Lippenstift auf die Hände schmiere. Und dann drücke ich meine Hände auf das Klavier. Und das ist sozusagen ein übertragener Kuss, weil einen richtigen Kuss, also ein richtiges Bussi, kriegt nur mein Flügel zu Hause.
So. Eine Liebeserklärung an dein Lieblingsinstrument.
Ja.
Diese sagt man die Chaconne.
Die Chaconne?
Die Chaconne, was du eben gerade gespielt hast von Händel. Was hattest du im Kopf, als du das gespielt hast, als du das auf das Album genommen hast?
Also, das ist eines der Stücke, das unmittelbar, finde ich, du hast es jetzt gerade gehört, das steckt einen an mit Begeisterung, mit Euphorie, mit Frohsinn. Und also G-Dur ist ja für mich eine Tonart, die verknüpfe ich mit der Farbe Lindgrün. Mhm. Und ich hatte um mich herum das Gefühl, dass ich wirklich unter Linden sitze. Und ich hatte auch diesen Geruch in der Nase. Also es ist bei mir wirklich etwas Physisches. Mhm. Und ich hatte, als ich dieses Stück eingespielt habe, weil das mich jedes Mal berührt, auch jetzt, als ich es gerade gespielt habe, das ist so ein unglaublich beglückendes Stück. Und ich habe es nicht erwarten können, mein Album mit diesem Stück zu beginnen und allen Menschen da draußen damit eine musikalische Umarmung zu schenken. Und ich habe so viel einfach unvergessliche Momente durch die Tiefe der Musik erlebt und auch die Geschichten, die mir erzählt werden nach Konzerten. Ich habe so eine unmittelbare Nähe zu den Menschen, für die ich spiele. Das ist so ein Privileg. Und einfach, das ist für mich ein solcher Drang, dass ich das unbedingt weitergeben muss.
Du spielst ja Klassiker der Klassik
auf
diesem Album. Du nennst es Bittersweet, weil es dein Leben widerspiegelt. Mhm. Weil dein Leben bittersweet ist. Ist dein Leben so eine schwierige Momente, von denen wir eben schon gerade gehört haben? Süße Momente?
Ja, also ich muss wirklich ehrlich gestehen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich auch so ein bisschen, das habe ich ja in dem Einspieler auch schon gesagt, vor ein paar Jahren, aber ich komme immer wieder drauf zurück, so eine Regisseurin auch meines eigenen Lebens bin, durch die Musik, die ich auswähle. Also ich wähle passend zu meiner Lebenslage die Stücke aus, aber durch die Stücke verändert sich auch meine Lebenslage. Also das ist wirklich ein absolutes Hin und Her und ein Miteinander. Und bittersüß, ich finde, also die Essenz der klassischen Musik, und das ist das, was mich so begeistert an dieser Musik, nicht, weil ich keine andere auch höre, das stimmt nicht. Ich höre alle möglichen Genres von Musik und ich bin dafür, dass es nicht eben nur ein Genre gibt. Alles gehört zusammen. Nur bei der Klassik ist es für mich eben so, diese Reise vom Dunkeln ins Licht, die kann die klassische Musik meines Erachtens wie keine andere, denn sie holt dich an einem Punkt deines Lebens ab, den nur du wirklich spüren kannst, denn es gibt keine Worte, es gibt keinen Text, es gibt kein Thema zu den Werken, sondern es schwingt einfach auf deiner Ebene und es erkennt dich in der Art, wie du dich gerade fühlst und macht mit dir eine emotionale Reise.
Ich muss das einfach mal so sagen, ich finde, du hast klassische Musik sehr anschaulich gerade erklärt, was klassische Musik mit Menschen macht. Warum in Konzerten, klassischen Konzerten, so oft auch Menschen sitzen mit geschlossenen Augen und hin und her wiegen und sich treiben lassen, mitnehmen lassen von der Musik.
Ja.
Jeder, der nicht so ein großes Faible für klassische Musik hat, kann das zumindest nachempfinden und kann sich so vielleicht auch der klassischen Musik nähern.
Ich hoffe, weil letztendlich ist die klassische Musik, und das ist auch meine große Mission, einfach eine Möglichkeit, Mut zur Emotion dir zu geben und dich dazu zu ermutigen, wirklich offen deine Gefühle dir selbst einzugestehen. Das musst du ja nicht unbedingt jedem anderen erzählen, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich merke, wenn ich mache ja sehr viele Projekte auch für die Schule und für junge Kinder. Und da ist so die peinliche Berührung manchmal, wenn du richtig merkst, es nimmt sie richtig mit. Aber was denkt jetzt da der oder die? Ist das cool? Ist das nicht cool? Und wenn ich dann eben sage, es ist absolut normal, dass ihr euch ein bisschen unwohl fühlt, weil es geht gerade durch euch durch eine Reise von Gefühlen und Emotionen. Und das ist nicht peinlich, im Gegenteil. Bei den Jungs sage ich dann meistens, das wird euch später mal bei den Mädels erst richtig attraktiv machen. Denn Verletzlichkeit ist nämlich sexy.
So.
So.
Das Wesen der klassischen Musik, da haben wir es. Am 23.04., 23. April in der Elbphilharmonie, da können Sie diese Verletzlichkeit mal in sich aufnehmen. Nicht? Also Sophie, wir hören jetzt gleich von dir die eigentlich auslösende Geschichte zu dem Album. Vorher aber etwas, was gut dazu passt, nämlich Kultur möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Auch wenn die Eintrittskarte normalerweise zu teuer ist. Katrin Brinkmann.
Holger Scholz jobbte früher in der Gastronomie, bis der Körper nicht mehr mitmachte. Seit 7 Jahren lebt der Niedersachse vom Bürgergeld. Da bleibt kaum was übrig für Extras wie Kino, Konzerte oder Theater.
Ich habe 2018 gesundheitsbedingt meine Arbeit verloren, weil ich an einer COPD mit Asthma leide. Ich bin ein bunter Vogel. Ich möchte raus, ich kann aber nicht. Das ist ein ganz schreckliches Gefühl.
Heute ist alles anders. Schon seit Tagen freut sich Holger Scholz auf einen Chorauftritt im Theater Osnabrück. Seine Teilhabe am kulturellen Leben verdankt er Kuckuck, einer Kunst- und Kulturunterstützungskarte. Mit ihr kann Holger an mehr als 100 Veranstaltungen teilnehmen für einen symbolischen Euro. Sonst kostet es 41.
Jetzt habe ich hier einmal Ihre Karte.
Dankeschön.
Gerne, viel Spaß.
Dankeschön.
Für die Betreiber des Theaters ein gesellschaftlicher Auftrag. Teilhabe für alle, auch mit wenig Geld.
Das ist wichtig für uns, weil das Theater ein Ort der Gemeinschaft sein soll, ein Ort für die ganze Stadt. Und da ist es wichtig, dass alle Menschen daran teilhaben können, jenseits von Einkommensgrenzen.
Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ist ja ein völlig neues Genre, was ich mir heute mal antue.
Der Chor Choreus, das sind 16 klassisch ausgebildete Sänger und Sängerinnen aus 9 Nationen. Das Ensemble verbindet Gesang und Tanz mit ausdrucksstarken Bewegungen. Kuckuck, dahinter steht ein Verein, der auch Musikunterricht für junge Talente fördert, wie Saxophonschülerin Mariella zu Wellen. Ihre Mutter alleinerziehend. Statt 20 Euro zahlt Mariella nur 50 Cent pro Stunde.
Ich bin da auch extrem dankbar für, dass mir halt diese Chance gegeben wurde durch die Kuckuck-Karte. Und ich finde das auch toll, dass so Leute sich da auch so drüber Gedanken machen, dass man Kindern oder generell Menschen das ermöglichen kann.
Und hier laufen die Fäden zusammen. Im Büro der ehrenamtlichen Initiative können sich Bürgergeldbezieher die Kulturkarte abholen. Max Ziolek, Gründer des Vereins, erfährt viel Dankbarkeit, denn viele leiden unter dem Gefühl, ausgegrenzt zu sein.
Ihr habt mir das Leben gerettet mit dieser Karte, weil ich war völlig vereinsamt. Ich war nur noch zu Hause, ich war depressiv. Und seitdem ich die Kuckuck habe, kann ich wieder rausgehen, ich kann ins Theater gehen. Ich treffe Menschen, ich kann mich mit denen austauschen.
Auch für Holger ist der Chorabend im Theater Osnabrück ein inspirierendes Erlebnis, den er mit den anderen Besuchern teilen kann. Heute sogar mit Standing Ovations.
Ich glaube, ich habe ein neues Hobby entdeckt. Theater. Außergewöhnliches Theater. In den meisten Fällen sind die Eintrittspreise so hoch, dass ich es mir nicht leisten konnte. Und jetzt ist das möglich und jetzt werde ich das wieder in Angriff nehmen.
Kuckuck, ein Projekt, das auch für andere Städte und Gemeinden Vorbild sein könnte. Denn Teilhabe an Kultur ist schließlich für alle lebenswichtig.
Was für eine wirklich großartige Idee. Kann man nur sagen, Respekt. Ganz, ganz toll. Sophie Pacini.
Ja.
Dieses Album Bittersweet ist eigentlich entstanden, oder die Idee dafür ist entstanden im vergangenen Herbst. Mhm. Im vergangenen Herbst, da bist du unterwegs gewesen und hast in Bayerns größtem Frauenhaus ein Konzert gegeben.
Ja.
Frauenhäuser sind Orte, wo Frauen mit ihren Kindern meistens auch einen Raum finden gegen häusliche Gewalt, die sie zu Hause erleiden. Erste Frage, wie ist überhaupt der Kontakt dazu entstanden?
Das war tatsächlich gar nicht so einfach, denn logischerweise sind die Adressen geheim von solchen Frauenhäusern. Aber über mein Management, also da muss wirklich eine öffentliche Instanz sich melden. Also wenn ich als Privatperson mich da melden würde, und zwar bei der bei der Notrufnummer für Frauen, die Gewalt erleiden. Da gibt es eine Nummer und da kann man anrufen. Und da hat sich wirklich mein Management richtig dahinter geklemmt, einen Kontakt herzustellen. Und erstmal war da natürlich eine gewisse Skepsis da, auch vor allem, was mache ich dann sozusagen mit
Warum
dem Konzert?
Warum wolltest du das überhaupt?
Ich wollte das, weil also in frühesten Kindertagen, als ich so 7 war, hatte ich eine sehr gute Freundin in der Schule und ihre Tante, die hat häusliche Gewalt erlebt. Und ich habe die sehr bewundert, ich fand die wunderschön, sehr stark, hatte eine wirklich leuchtende Ausstrahlung, die Frau. Hat die Dinge ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Und eines Tages kam sie dann und hatte eine Sonnenbrille auf, hat ihre Nichte von der Schule abgeholt und hatte einen deutlich sichtbaren blauen Rand unter der Sonnenbrille. Ich konnte mir das ja nicht wirklich erklären, aber ich habe einfach etwas gespürt. Und das war nicht nur die geknickte Haltung, sondern es war einfach dieses erloschene Licht in ihr. Und das hat mir Angst gemacht. Ich weiß nur, dass ich meine Eltern darauf angesprochen habe, die haben mir das erklärt. Ich habe 2, 3 Nächte abends geweint, weil ich so Angst hatte um die Frau. Und es hat mich über mein ganzes Leben begleitet, dieses Bild, was ich da im Kopf hatte. Und gut, ich meine, über die Jahre hinweg, ich hatte selber natürlich auch die ein oder andere Beziehung.
Man kann schon fast sagen, ein bisschen toxisch angelegte Beziehung. Ne? Ja. Du bist das gar nicht so.
Nee, aber ist so. Ich muss auch dazu sagen, also als Frau in meiner öffentlichen Position ist das tatsächlich gar nicht mal so einfach, ein Match zu finden, wo man sich auf Augenhöhe begegnen kann und wo keine Konkurrenz in der eigenen Beziehung entsteht. Und das war halt bei mir der Fall. Und bis hin einfach zu dem berühmten Gaslighting und dass du einfach, ich hatte wirklich selber irgendwann Selbstwertprobleme. Ich habe mich selber gar nicht mehr so gesehen, wie ich wirklich bin, hatte aber das Glück, dass ich die Öffentlichkeit habe und die Konzerte und da eine Realität, genau, ich habe die Realität gespiegelt bekommen. Aber zu Hause, da war das einfach immer so dieses Gefühl, wer bin ich im Vergleich zu dir und alles klein geredet. Und es sind so diese Manipulationen, die auf fiesem Terrain stattfinden. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit etwas, was den Frauen widerfährt in diesen Frauenhäusern. Aber nachdem ja auch sehr viele Menschen ja Geschichten erzählen über ihr Leben nach den Konzerten, habe ich auch bei der einen oder anderen Erzählung mitbekommen, dass Frauen tatsächlich auch zu Hause mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben und ausfliehen sozusagen in ein Konzert.
So, und jetzt bist du mit deinem Auto, mit Klavier, was du selber mitbringen musstest, weil es gab da kein Klavier.
Ja.
So ein elektrisches Klavier. Ich hätte fast gesagt, das Harmonium von deinem Vater damals noch, aber ein bisschen anders. So, jetzt bist du dahin in dieses Frauenhaus, das größte Frauenhaus von Bayern. Irgendwo auf der Plaine. Mit welcher Stimmung bist du dort empfangen worden?
Mit einer, glaube ich, etwas schüchternen Stimmung. Also von der Leiterin, da war sehr viel Freude da, dass ich das überhaupt mache. Ich hatte ein ganz schweres Gefühl auf den Schultern. Also das war eine enorme Bleie, die sich da auf meinen Körper gelegt hat. Man stellt sich das vielleicht auch irgendwie hübsch eingerichtet vor, dass man besonders farbenfroh das vielleicht gestaltet. Es ist absolute nackte Realität von Fahlheit und von einfach dieser süßlichen Bitterkeit letztendlich, weil du hast den Versuch einer Blume hier und da, ein buntes Kissen hier und da.
Es fehlt auch an finanzieller Ausstattung.
Richtig,
natürlich.
Richtig, ganz genau. Es gibt ja keine Instrumente nirgendwo. Das ist ja das, womit ich mich da konfrontiert sah. Also naiv wie ich war, dachte ich mir, ich gehe da hin und spiele. Ja, haha, da gibt es natürlich kein Instrument.
Wie hat sich die Stimmung entwickelt? Wir haben vorhin von Emotionen durch klassische Musik gesprochen.
Ja.
Wie hat sich die Stimmung entwickelt und wie war sie hinterher, nach dem Konzert und während des Konzertes?
Also es war eines der berührendsten Konzerte meiner Karriere. Und zwar deswegen, also durch dieses E-Piano hat man ja die Menschen direkt vor der Nase. Also es ist ja nicht wie beim Flügel, wo du seitlich sitzt. Ich konnte also direkt in die Gesichter schauen der Frauen. Und also du sahst richtig eben eine schüchterne Haltung, als die Frauen in den Raum reinkamen. So dieser Austausch von, bin ich's wert, habe ich das verdient, was passiert mir hier, bin ich hier sicher? Also so eine ganz, du hast im Gesicht ganz, ganz viele verschiedene Emotionen gesehen. Und als ich dann gesagt habe, es ist alles erlaubt, ihr könnt weinen, ihr könnt schreien, ihr könnt rauslaufen, ihr könnt euch umarmen, auf den Boden setzen, völlig egal, ich bin hier nur für euch. Und ich möchte euch diesen Moment der Selbstliebe schenken, der Auszeit und einfach euch mal das Gefühl geben, ihr könnt euch neu erfinden. Und habe eben Stücke ausgewählt, die meines Erachtens dieses Bittersüße widerspiegeln. Denn die Bitterkeit, in der diese Frauen da leben, eine Lage, die sie nicht verschuldet haben. Sie brauchen Mut und Stärke, um sich da rauszuholen. Sie müssen quasi wie ein Instrument sich selbst neu erlernen.
Sie müssen auch wieder neue Gefühle zulassen
können.
Zu sich selber auch Gefühle.
Ganz genau. Vor allem das Selbstwertgefühl, dass sie es wert sind, geliebt zu werden. Und das kann fast nichts besser als die Musik. Und danach hast du richtig gemerkt, die Frauen hatten eine aufrechte Körperhaltung, haben mich alle umarmt nach dem Konzert. Jetzt kürzlich war ich auch in Hannover zu Gast in einem Frauenhaus. Wir haben danach noch Pasta gekocht. Und ich möchte einfach hier an dieser Stelle einen Satz sagen, den mir die Frauen mit auf den Weg gegeben haben. Also erstmal, für mich sind das alles richtige Kämpferinnen und Heldinnen. Ich habe Geschichten erfahren und einfach hautnah miterlebt. Das kann man nicht wiederholen. Das macht einen einfach total fertig. Aber diesen Mut, den sie bewiesen haben, dort zu sein und sich aufzurichten und weiterzugehen in ihrem Leben und noch mal auch dieses Vertrauen zu haben, dass sie noch einmal lieben können, das ist unglaublich bereichernd. Und ihr Satz war: Sophie, bitte erzähl über uns, gib uns eine Stimme.
Danke, dass du das getan hast. Und ich denke, man kann auch mal darüber nachdenken, Instrumente für Frauenhäuser.
Bitte.
Das wäre eine tolle Aktion. Ich möchte tolle, was heißt, wenn man das so sagen kann, sehr interessante Geschichte, sehr wichtige Geschichte, wie ich finde. Es gibt aus deiner engsten Familie auch noch eine Geschichte, die ich gerne hören möchte von dir. Deine Mama ist vor 7 Jahren ungefähr krank geworden, hat sich da aber durchgekämpft, ist jetzt wieder frei, also auf dem Weg der Gesundung, kann man so sagen. Dein Papa hat eine Rückenmarksverengung bekommen und dadurch leider auch Lähmungserscheinungen, auch häufige Operationen. So, und jetzt, der Papa hat ja mit dir auch ab und zu mal gespielt. Jetzt möchte ich mal ein kurzes Video zeigen, was du bei Instagram auch gepostet hast. Es ist ja so, wir schauen mal, wir müssen die Töne auch hören. Ist das, wie froh und glücklich. Mama war am glücklichsten, ne?
Ja, Mama hat gefilmt. Ja, es war einer der schönsten Momente der letzten Jahre. Ich habe, also man sieht mich ja auch wirklich, das war, glaube ich, ein halberter Pyjama und völlig ungestylt. Und, aber so sieht es bei uns zu Hause auch einfach aus. Wir sind eine sehr natürliche...
Auf dem Land in Bayern,
genau,
in Aing,
eine sehr lebhafte Familie. Bei uns gibt es keine Tabus. Und dann kam mein Papa dazu. Und wir haben das früher schon gerne gemacht, dass wir einfach so ein bisschen zeitgenössische Musik improvisiert haben, einfach Töne aneinandergereiht haben, die wir fanden, dass es passt. Und das, mein Papa hat ja, seitdem ich 6 Jahre alt bin, keinen Ton Klavier mehr gespielt. Nie. Und er hatte eben diese Lähmung in der rechten Hand und setzt sich hin und fing einfach an zu spielen. Und bei ihm merkte ich diese große Freude, dass er nicht nur seine Finger bewegen kann, dass die Ergotherapie funktioniert, sondern dass er einfach wieder so ein bisschen der Luigi war von vor 10, 15, 20 Jahren.
Es war ganz toll, sich mit dir zu unterhalten. Sophie Pacini, ganz herzlichen Dank.
Danke eben.
Dein neues Album, Bittersweet. Festival Nuancen in Aing am 25. oder ab 25. April, das müssen wir auch noch sagen. Und morgen geht es bei uns hier um die aktuelle Entwicklung, Ukraine-Krieg oder auch das Verhältnis zu den USA. Politikwissenschaftlerin Claudia Major ist morgen bei uns. So, das gibt jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen, schönen Abend. Tschüss.